Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einer Großkundgebung im US-Bundesstaat Florida hat Präsident Trump jetzt offiziell seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit 2020 verkündet. Vor etwa 20.000 Zuhörern in Orlando erklärte der 73-Jährige, sein Wahlkampfmotto laute Keep America Great. Amerika muss großartig bleiben. Unter ihm werde das Land besser dastehen als je zuvor, so Trump. Eindringlich warnte der Präsident vor einem Wahlsieg der Demokraten. Sie wollten das Land zerstören.
Trump 2020 steht auf ihren Schildern. Der US-Präsident soll für eine zweite Amtszeit kandidieren, fordern seine Anhänger in Orlando. Und der 73-Jährige lässt sich nicht lange bitten. Unser Land floriert und boomt, es steigt auf zu unglaublichen neuen Höhen. Deshalb stehe ich heute vor euch, um offiziell meinen Wahlkampf zu starten für eine zweite Amtszeit als Präsident der USA. Er wolle 4 weitere Jahre regieren und dafür sorgen, dass Amerika großartig bleibe, verspricht er der Menge. Trump warnt vor einem Wahlsieg der Opposition. Unsere radikalen demokratischen Gegner sind getrieben von Hass, Vorurteilen und Wut. Sie wollen euch zerstören und unser Land, wie wir es kennen. Draußen ein paar hundert Demonstranten. Nur fernab der Halle dürfen die Gegner des Präsidenten protestieren. Für die Opposition meldet sich einer zu Wort, der selbst gern gegen Trump antreten würde. Es ist unsere Aufgabe, ihn zu besiegen, den gefährlichsten Präsidenten in der jüngeren Geschichte dieses Landes. Trumps Anhänger sehen das ganz anders. Sie verehren den Präsidenten für seine Amerika-zuerst-Politik. Die Botschaft des Präsidenten an die Opposition ist schlicht. Ihr werdet es auch 2020 mit mir zu tun bekommen. Trump fühlt sich stark, weil er weiß, bei den Demokraten treten zunächst 23 Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an. Anders als er müssen sie sich die Aufmerksamkeit der Medien und Wahlkampfspenden bis auf Weiteres teilen.
Die SPD-Politikerin Christine Lambrecht soll Katharina Barley als Bundesjustizministerin ablösen. Das hat die kommissarische Parteispitze entschieden. Die Juristin, bisher parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium, sitzt seit mehr als 20 Jahren im Bundestag. Sie zählte bisher nicht zum Favoritenkreis. Bei ihrer Vorstellung kündigte Lambrecht heute an, die Reform der Strafprozessordnung anzugehen, um Verfahren zu beschleunigen.
Die künftige Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz hat sich offenbar etwas vorgenommen, als sie am Nachmittag vor die Presse tritt. Der Rechtsstaat müsse klare Kante zeigen gegen rechte Gewalt. Mit Blick auf den mutmaßlichen Mordfall Lübcke sagt sie, dass rechter Terror nie wieder zu Angst führen dürfe.
Das ist Teil unserer Staatsräson und deswegen muss die Antwort des Rechtsstaates auch ganz deutlich sein. Wir akzeptieren keine Rechtsextremen in unserer Mitte.
Der Kampf gegen rechts, so hatte sich schon ihr Vorvorgänger im Amt Heiko Maas erfolgreich profiliert. Die 54-jährige Hessin hat eine klassische Bundestagskarriere hinter sich, war Vizechefin und parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion und wird dem linken Flügel der Partei zugerechnet. Zuletzt arbeitete Lambrecht als parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium.
Es gibt praktisch kein rechtspolitisches Feld, in dem sie sich nicht auskennt. Deswegen bin ich sicher, dass wir mit Christine Lambrecht eine hervorragende Justiz- und Verbraucherschutzministerin bekommen.
Kommende Woche soll die neue Ministerin vereidigt werden. Christine Lambrecht stand vermutlich auf der Liste möglicher Kandidatinnen nicht ganz oben. Dass sie es trotzdem geworden ist, lässt vielleicht auch Rückschlüsse auf den Zustand der Koalition zu. Denn offenbar war das Vertrauen der anderen Kandidatinnen in die Stabilität der GroKo nicht gerade groß.
Mit höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen will die Bundesregierung die Personalnot in der Pflege bekämpfen. Das Kabinett beschloss dazu heute einen Gesetzentwurf von Arbeitsminister Heil. Ziel ist es, dass möglichst in der gesamten Pflegebranche künftig Tariflöhne gezahlt werden. Alternativ sollen die Mindestlöhne in der Pflege angehoben werden. Von einem überfälligen Schritt sprechen die Gewerkschaften. Kritik kommt von privaten Pflegeheimbetreibern.
Altenpfleger, verzweifelt gesucht. Ihre Verantwortung ist hoch, aber ihr Durchschnittsmonatseinkommen liegt mit rund 2.500 Euro brutto fast 15% unter dem von Krankenpflegern. Und private Pflegeunternehmen zahlen oft weniger als öffentliche. Jetzt möchte der Bund Pflegeberufe durch höhere Löhne attraktiver machen.
Da, wo Tarifverträge sind, sind in der Regel Löhne und Gehaltsbedingungen besser. Und das wollen wir auch für die Altenpflege erreichen. Das ist jetzt Aufgabe der Sozialpartner, das zu verhandeln.
Das Kabinett will, dass Branchenarbeitgeber und Gewerkschaften einen Tarifvertrag aushandeln. Den möchte der Arbeitsminister für allgemeinverbindlich erklären. Um allgemein höhere Löhne in einer Branche durchzusetzen, in der umfassende Tarifverträge fehlen. Nicht wenige Arbeitgeber sprechen von einem Eingriff in die Tarifautonomie.
Wer macht in Deutschland Tarifverträge? Ist das Sache des Staates und des Bundesministers des Arbeiten, das zu regeln? Ich glaube eher nicht.
Dazu meint die Union.
Ich glaube, dass die kommenden Wochen und Monate zu einer Klärung führen werden. Ein Verband ist auf jeden Fall bereit, einen Tarifvertrag zu verhandeln.
Hinter diesem erwähnten Verband stehen viele gewerkschaftsfreundliche Pflegeanbieter wie die Arbeiterwohlfahrt. Sollten sich Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften nicht auf einen Tarifvertrag einigen, will der Arbeitsminister höhere Mindestlöhne verfügen. Höhere Löhne bedeuten steigende Kosten für Pflegeunternehmen. Die Bundesregierung will nicht, dass die Pflegebedürftigen diese Mehrkosten übernehmen. Das soll die Pflegeversicherung tun. Deshalb könnten auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber am Ende höhere Beiträge zur Pflegeversicherung zukommen.
Auch nach der dritten Abstimmung der britischen Konservativen um das Amt des Parteichefs und Premierministers liegt der Favorit Ex-Außenminister Johnson weiterhin vorn. Wie die Tory-Fraktion am Abend bekannt gab, kam der Brexit-Hardliner auf 143 von 313 Stimmen. Entwicklungshilfeminister Rory Stewart schied aus. Im Rennen um die Nachfolge von Theresa May ziehen morgen neben Johnson drei weitere Kandidaten in die nächste Wahlrunde. Ein internationales Ermittlerteam hat drei Russen und einen Ukrainer für den Abschuss von Flug MH17 über der Ostukraine verantwortlich gemacht. Dabei starben vor 5 Jahren alle 298 Menschen an Bord. Für die 4 Verdächtigen wurden internationale Haftbefehle ausgestellt. Den Untersuchungen zufolge wurde die Boeing von einer russischen Luftabwehrrakete getroffen. Moskau wies jede Schuld zurück und machte die Ukraine verantwortlich.
Mehr als 300 Experten waren nötig. In mühevoller Kleinstarbeit haben sie monatelang Wrackteile wieder zusammengesetzt, Spuren ausgewertet und geprüft. Jetzt haben die Ermittler veröffentlicht, wer ihrer Ansicht nach für den Abschuss von Flug MH17 verantwortlich ist. 3 Militärs aus Russland und 1 Separatistenführer aus der Ukraine. Wir stellen heute internationale Haftbefehle aus für die 4 Tatverdächtigen, die wir verfolgen. Darum veröffentlichen wir ihre vollen Namen und Fotos in Datenbanken und auf Fahndungsplakaten. Am Nachmittag des 17. Juli 2014 wurde die Boeing 777 auf dem Weg von Amsterdam nach Malaysia über ukrainisch-russischem Kriegsgebiet abgeschossen. Es blieb nur ein Trümmerfeld. Alle 298 Menschen an Bord kamen ums Leben. Länderübergreifende Ermittlungen ergaben, dass eine russische Bugrakete auf ukrainisches Gebiet verlegt und abgefeuert wurde. Russland hat eine Verwicklung wiederholt zurückgewiesen, auch heute. In einer Erklärung des Außenministeriums im Internet heißt es, es gebe keine Beweise. Die Vorwürfe gegen Russland seien absolut ohne Grundlage und ein erneuter Versuch, Russland in den Augen der Welt zu diskreditieren. Die russische Verfassung verbietet die Auslieferung von Staatsbürgern. Mir ist bewusst, dass die Chance, dass die Verdächtigen vor Gericht anwesend sind, nicht allzu hoch ist, weil sie sich alle in der Russischen Föderation aufhalten. Aber wir werden alles tun, um sie zur Verantwortung zu ziehen. Das niederländische Recht ermöglicht auch Anklagen in Abwesenheit. Der Prozess soll im März 2020 beginnen.
Die UN-Sonderberichterstatterin für willkürliche Hinrichtungen, Kalamar, hat nach eigenen Worten glaubhafte Hinweise für eine persönliche Verantwortung des saudischen Kronprinzen Bin Salman am Tod des Regimekritikers Khashoggi. Zur Klärung der Schuldfrage seien aber weitere Untersuchungen nötig, heißt es in einem Bericht an den UN-Menschenrechtsrat. Kalamar fordert darin internationale Sanktionen gegen Bin Salman. Saudi-Arabien wies den Bericht als unglaubwürdig zurück. Khashoggi war 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden. Weltweit gibt es so viel Flüchtlinge und Vertriebene wie noch nie. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks lebten Ende vorigen Jahres mehr als 70 Millionen Menschen fern ihres Heimatortes oder Landes. Das waren gut 2 Millionen mehr als noch ein Jahr zuvor. Unter den 5 Ländern mit den meisten Flüchtlingen ist Deutschland nach Zahlen der Vereinten Nationen das einzige westliche Land.
Der Krieg in ihrem Land dauert nun schon 8 Jahre. Immer noch verlassen Syrer ihre Heimat, wie diese Familien, die hier im Februar im Osten des Landes vor dem IS flohen. Menschen aus Syrien stellen weiterhin die größte Gruppe von Flüchtlingen auf der Welt. Wir schaffen einfach keinen Frieden. Wir lösen weder Konflikte noch Krisen, die die Menschen von zu Hause wegtreiben. Und wenn man die nicht löst, können die Leute nicht einfach zurückkehren in ihre Länder, in ihre Städte, in ihre Gemeinschaften. Und das ist es ja, was die meisten von ihnen wollen.
Which is what most of them want to do.
Vor allem vor Kriegen und Unruhen fliehen sie, außerdem vor Wetterextremen, Armut und Epidemien. Die meisten Flüchtlinge kommen aus Syrien, aus Afghanistan und dem Südsudan. Dabei suchen sie vor allem in Ländern nahe ihrer Heimat Zuflucht, die meisten in der Türkei, Pakistan und Uganda. Deutschland ist auf dieser Liste auf Platz 5. Es ist das Land Europas, das die meisten Flüchtlinge aufnimmt. An den neuen Zahlen des UN-Flüchtlingshilfswerkes gibt es aber auch Kritik. So seien nicht alle Menschen, die in der Statistik auftauchen, auch auf der Flucht, etwa die Palästinenser. Die angegebenen Zahlen seien also zu hoch. Trotzdem sei die Lage sehr ernst.
Wir sollten uns auf keinen Fall entspannen. Wir haben katastrophale Situationen, etwa im Jemen, rund um Venezuela, wo Hunderttausende geflohen sind. Immer noch rund um Syrien, die größte Katastrophe mit Flüchtlingen in der Welt. Aber was wir bräuchten, wären andere Zahlen, nämlich die Zahlen, die uns genau zeigen, wo Flüchtlinge in Not sind.
Lob gab es heute vom UN-Flüchtlingshilfswerk für die Bereitschaft Deutschlands, Flüchtlinge aufzunehmen. Gleichzeitig forderte es mehr Solidarität von ganz Europa. Das sind große Flüchtlingszahlen, dramatische Zahlen, aber die Welt hat 7 Milliarden Menschen. Da müssen wir doch mit 70 Millionen Flüchtlingen umgehen können. Das UN-Flüchtlingshilfswerk geht davon aus, dass die Flüchtlingszahlen weiter steigen werden.
Nach dem Stopp der Pkw-Maut durch den Europäischen Gerichtshof hat das Verkehrsministerium bestehende Verträge mit den Mautbetreibern gekündigt. Als Reaktion wollen die Dienstleister Cap Trafficcom und CTS Eventim Regressansprüche prüfen. Die Verträge würden entsprechende Klauseln enthalten, die die Mautbetreiber vor einem Schaden schützen. Dies gelte auch für den Fall, dass die Infrastrukturabgabe nicht eingeführt werde.
Mit Gottesdiensten unter freiem Himmel hat in Dortmund der evangelische Kirchentag begonnen. Bei der Eröffnung am Abend sprach auch Bundespräsident Steinmeier. Er forderte die Besucher auf, sich mehr einzumischen und die Welt zum Besseren zu verändern. Bis Sonntag sind mehr als 2000 Veranstaltungen geplant. Zu den wichtigsten Themen zählt in diesem Jahr auch der Klima- und Umweltschutz. Etwa 120.000 Menschen werden erwartet.
Fußballprofi Mats Hummels wechselt vom Rekordmeister Bayern München zurück zu Borussia Dortmund. Beide Vereine bestätigten heute eine grundsätzliche Einigung. Hummels hatte bereits von 2008 bis 2016 für den BVB gespielt. Laut Kicker soll die Borussia etwa 38 Millionen Euro für die vorzeitige Ablöse bei den Bayern zahlen. Hummels solle in Dortmund einen Vertrag bis 2022 erhalten. Die Lottozahlen. 4, 11, 20, 23, 38, 41, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 20. Juni.
Das Tief über der Nordsee lenkt kühlere Atlantikluft heran, die bei uns auf schwül-heiße Luft trifft. Die Folge teilweise unwetterartige Gewitter. Es bestehen entsprechende Warnungen, die heute Nacht von der holsteinischen Ostseeküste bis ins südliche Nordrhein-Westfalen reichen. Aber auch andernorts kann es teilweise kräftig krachen. Der Tag beginnt im Osten zunächst freundlich, sonst gibt es meist mehr Wolken als Sonne und gebietsweise kräftige, zum Teil auch unwetterartige Schauer und Gewitter. Heute Nacht an der Spree bis 20, an den Alpen vergleichsweise frische 12 Grad. Im Osten morgen nochmal heiße 28 bis 30, sonst 19 bis 24 Grad. Im Süden und Südosten am Freitag noch teilweise heftige Gewitter, sonst wechselhaft. Am Wochenende geht es dann ruhiger zu und auch die Hitze legt eine Pause ein.
Ingo Zamperoni meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Rebellion gegen Trump, wie die Calexit-Bewegung Kalifornien von den USA abspalten will. Und Maschinen und Moral, der schwierige Umgang mit künstlicher Intelligenz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.